Ja, ich lese den Predigttext aus Jeremia 7, die Verse 1 bis 15. Jeremias erste Tempelrede. Wort Jahwes, das zu Jeremia kam. Stell dich ins Tor vom Haus Jahwes und rufe. Hört das Wort Jahwes, ihr Judäer. Ihr geht durch diese Tore, um Jahwe anzubeten. So spricht Jahwe, der allmächtige Gott Israels. Ändert euer Leben und Tun. Nur dann lasse ich euch an diesem Ort bleiben. Verlasst euch nicht auf solche Lügenworte wie: Das hier ist der Tempel Jahwes. Es ist der Tempel Jahwes. Jahwes Tempel ist das. Denn nur wenn ihr euer Leben und Tun von Grund auf bessert, wenn ihr wirklich Recht schafft untereinander, werdet ihr Fremde, Waisen und Witwen nicht ausnutzt und hier nicht das Blut unschuldiger Menschen vergießt. Und wenn ihr nicht den fremden Göttern nachlauft, zu eurem eigenen Schaden. Nur dann werde ich euch für immer an diesem Ort wohnen lassen, in dem Land, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Seht doch ein, dass ich euch nur auf Lügen verlasst, die euch gar nichts nützen. Wie ihr stehlt und mordet, ihr brecht die Ehe, schwört Meineide, bringt dem Baal Räucheropfer und lauft anderen Göttern nach, die euch gar nichts angehen. Und dann kommt ihr her und tretet in diesem Haus vor mich hin, in diesem Haus, das meinen Namen trägt, und sagt, wir sind doch gerettet, um dann weiter all diesen Gräuel zu verüben. Ist denn dieses Haus, das meinen Namen trägt, für euch zu einer Räuberhöhle geworden? Gut, dann sehe ich es auch so, spricht Jahwe. Geh doch zu meiner Stätte in Shiloh, wo ich früher meinen Namen wohnen ließ, und seht euch an, was ich ihr angetan habe, wegen der Bosheit meines Volkes Israel. Nun denn, ihr habt genau das Gleiche getan, spricht Jahwe. Ich habe zu euch geredet, habe mich bei Zeiten aufgemacht, geredet und geredet. Ich habe euch gerufen, aber ihr habt nicht geantwortet. Darum werde ich jetzt mit diesem Haus, das meinen Namen trägt und auf das ihr euch verlasst, genauso verfahren wie mit Shiloh. Ich werde diesen Ort, den ich euch und euren Vorfahren gegeben habe, dasselbe Schicksal bereiten. Und ich werde euch aus meiner Gegenwart wegschleudern, so wie ich es mit euren Brüdern, den Leuten von Ephraim, getan habe.
Nach einer Unterbrechung in der letzten Woche machen wir heute weiter in unserer Predigtreihe, die so lautet: Jeremia, mit Pferden rennen. Das ist das Thema, und zu einem solchen Leben beruft Gott diesen Propheten, diesen alttestamentlichen Propheten, Jeremia, auch genau mit diesen Worten. Und der Text, den wir heute gerade gelesen haben, der ist ganz offensichtlich so ein Moment. Das ist ja nun nicht gerade der fröhlichste Text, das ist nun offensichtlich ein Text, der den Leuten damals den Spiegel vorhält. Und nicht nur der Text, nicht nur die Worte, die Jeremia hier dem Volk damals im Eingang zu dem großen Tempel, also zum großen Gotteshaus in Jerusalem, sagen soll, sind krass, sind sehr herausfordernd, sondern es sind auch noch zwei andere Aspekte. Zum einen die Zeit. Gerade ist nämlich eine Zeit der geistlichen Erneuerung, der religiösen Renaissance läuft da in diesem Land, in Juda. Der Tempel, der Jahrhunderte verwahrlost war, wurde gerade wieder neu renoviert. Und der Tempelgottesdienst, der einfach so dahingeplätschert ist oder der fast gar nicht mehr stattgefunden hat eine Zeit lang, der ist jetzt wieder reaktiviert worden. Also das religiöse, das geistliche Leben blüht geradezu auf in dieser Zeit. Und dann soll Jeremia so etwas sagen. Und dann Jeremia selbst. Er ist jung, ein junger Mann. Er ist alleinstehend. Er lebt wahrscheinlich noch zu Hause bei seiner Familie. Er ist von Gott dazu berufen, zölibatär zu leben. Und ein solcher Mensch, ein solcher Mann, hatte in der damaligen Kultur kein öffentliches Rederecht. Er durfte also eigentlich gar nicht da stehen. Er durfte also eigentlich gar nicht so auftreten, wie er es tut. Geschweige denn, solche Worte zu sagen. Also ganz offensichtlich ist das ein Moment, in dem Gott den Jeremia auf allen Ebenen herausfordert, ein Leben zu leben, was mit Pferden rennt. Was meint Gott damit, wenn er das sagt? Ein Leben zu leben, was sich eben nicht am Erreichbaren, was sich eben nicht am Normalen orientiert, sondern ein Leben, was sich an Gottes Wesen orientiert. Ein Leben, was über das, was man selber im Griff hat, was man selber schaffen kann, was man selber meint, erreichen zu können mit den eigenen Mitteln, weit, weit hinausgeht. Ein intensives Leben, ein herausforderndes Leben. Und Jeremia steht so eben an diesem Punkt, in diesem Torhaus oder in diesem Tor, in diesem Eingang und soll dem gesamten Volk das sagen. Und damit macht er radikal zwei Fronten auf. Er auf der einen Seite, der berufene Prophet, und dort das Volk, die Oberen und die Allgemeinheit. Wenn ich dir jetzt fragen würde, wenn du wählen müsstest, welche Seite würdest du wählen von beiden? Würdest du lieber zum Volk gehören? So in einer Wohlfühlzeit, ja, in einer Zeit, wo es offensichtlich richtig gut geht, wo offensichtlich alles so ist, wie es eigentlich sein sollte, so eine Botschaft zu bekommen, wahnsinnig herausfordernd, so einen dermaßen krassen Spiegel vorzuhalten, dass es die Abgründe, die sich in deinem Leben möglicherweise zeigen, radikal an die Oberfläche, ans Licht zerrt? Oder würdest du lieber Jeremia sein? Berufen zu einem solchen Leben, berufen eine solche Botschaft weiterzugeben. Ich finde das keine leichte Entscheidung. Wir müssen uns nicht entscheiden. In der heutigen Zeit der Geschichte Gottes mit seinem Volk sind wir berufen, beides zu sein. Sowohl Volk als auch so ein Mensch wie Jeremia. Und das ist relativ egal, wie du jetzt zu Gott stehst. Du bist, selbst wenn du das allererste Mal hier bist oder uns zuschaust und noch keine Beziehung zu Gott hast, dann lass es dir gesagt sein, du bist dazu berufen, mit Gott, dem Schöpfer, eine Beziehung einzutreten und so zu seinem Volk zu gehören. Das Volk Gottes in der jetzigen Zeit, in der wir leben, das macht sich eben nicht daran fest, wo man natürlicherweise herkommt, in welche Volksgruppe man hineingeboren ist, ob du in einer christlichen Familie aufgewachsen bist oder nicht, das spielt ziemlich keine Rolle. Manches macht es dir leichter, wenn das so ist, manches macht es dir auch schwerer, wenn das so ist. Aber die Berufung Gottes für dein Leben ist, dass du dich hineinretten lässt in eine Gemeinschaft mit ihm, dass du zu seinem Volk gehörst und dazu gehört, dass du vielleicht zu Beginn ganz grundsätzlich, aber dann immer wieder dich herausfordern lässt, innezuhalten und zu fragen, habe ich etwas zu bekennen? Habe ich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich umkehren muss? Habe ich einen Punkt, wo ich umdenken muss, wo ich meine grundsätzlichen Lebenseinstellungen verändern muss, weil, und das ist der zweite Punkt, mein Leben nicht das widerspiegelt, wozu Gott mich berufen hat. Und das ist sozusagen dieser Jeremia-Aspekt. Jeremia wurde zu einem Leben herausgefordert und berufen, was sich eben nicht am Erreichbaren und nicht am Möglichen orientiert. Und wenn du zu Gottes Volk gehörst, dann ist es deine Berufung ganz genauso. Dieses prophetische Leben, das sieht ziemlich unterschiedlich aus und das hat auch im Lauf deines Lebens wahrscheinlich unterschiedliche Intensitäten. Aber das eine ist gleich. Wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du zu Jesus Christus gehörst, und das ist sozusagen das Neue im Unterschied zur Zeit von Jeremia, wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann spiegelt dein Leben in der Nachfolge durch Worte, durch Lebenseinstellung, durch Verhalten, durch was auch immer, das wieder, was Christus in dein Leben hineingelegt hat. Und dein Leben ist Botschaft und dein Leben hat Auswirkungen auf andere, auf ihr Denken, auf ihr Verhalten, auf ihren Lebensweg, auf ihre Lebenseinstellung, all das. Damals wie heute gibt es große Hindernisse, dass ein solches Leben gelebt wird. In dieser Kombination, wie es heute ist. Damals wie heute gibt es eine große Kraft im Leben von Menschen, die Menschen dazu bringt, sich in eine andere Richtung zu bewegen und an einem anderen Ort zu landen. Und Jeremia spricht das sehr deutlich an, es ist die Kraft der Lüge. Er sagt hier, verlasst euch nicht auf solche Lügenworte wie, das hier ist der Tempel Jahwes, es ist der Tempel Jahwes, Jahwes Tempel ist das. In Vers 4 und Vers 8 noch einmal, seht doch ein, sagt Gott durch Jeremia den Leuten, dass ihr euch auf Lügen verlasst, die euch gar nichts nützen. Was meint Jeremia damit? Was meint Gott damit durch Jeremia? Lüge kann lähmen. Lüge kann Menschen einlullen. Sie hindert uns, ein Leben zu führen, das mit Pferden rennt. Warum? Durch die Lüge treiben Menschen in eine Richtung und bauen eine falsche Sicherheit auf. Und eine solche Lüge hat zwei große Bestandteile. Der eine Bestandteil ist überkonzentrieren, also hyperfokussieren, sagt man heute. Und das andere, das passiert indirekt schon in diese Überkonzentration, aber der zweite Aspekt, wenn man den aktiv macht, ist bewusst ausblenden. Wie war das damals? Damals haben die Menschen in ihrer religiösen Renaissance sich auf Aspekte des Glaubens hyperfokussiert und so stark konzentriert, die wahr waren. Nämlich Gott selbst hat, als dieser große Tempel gebaut wurde, zu dem König Salomo gesagt, der den Tempel hat bauen lassen, in 1. Könige 9, Vers 3, ich habe dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt, um meinen Namen dort wohnen zu lassen ewiglich. Und meine Augen und mein Herz sollen alle Zeit dort sein. Also ewig und alle Zeit ist ziemlich lang und ist bedingungslos. Und diese Botschaft, die nehmen jetzt die Leute und sagen, das stimmt doch, das hat Gott doch selbst gesagt. Also, wenn hier Jahwes Tempel ist und wenn wir zu seinem Volk gehören, dann sind wir doch gerettet. Und deswegen singen wir diese Lieder. Der Tempel des Herrn ist hier. Jahwes Tempel ist hier. Jahwes Tempel ist das. Aber im zweiten Bestandteil, und es stimmt, das hat Gott gesagt, aber im zweiten Bestandteil blendet das Volk bewusst Dinge aus, die Gott auch noch gesagt hatte. Und Jeremia formuliert hier etwas im Auftrag Gottes, und so ziemlich jedes der 10 Gebote wird hier angedeutet. Zum Beispiel hat Gott deutlich gesagt, was er unter Gerechtigkeit versteht. Er hat gesagt, wie er zum Blutvergießen Unschuldiger steht. Er hat gesagt, wie sein Volk mit den besonders Schwachen in der Gesellschaft, mit den Witwen und Waisen umgehen soll. Er hat deutlich gesagt, was er davon hält, dass man, wenn man sein Herz an andere Dinge hängt, die dadurch zum Götzen werden. Er hatte gesagt, was er von Ehebruch hält und so weiter und so fort. Er hatte gesagt, was er von Lüge hält. Fast jedes der 10 Gebote wird hier deutlich genannt. Und Jeremia hält dem Volk sozusagen den Spiegel vor und sagt, das eine, was richtig ist, das betont ihr, aber das andere, was Gott auch gesagt hatte, wie ihr leben sollt und wie sich die Zugehörigkeit zu seinem Volk sich auswirken soll in eurem Leben, in eurem Verhalten und Tun, in euren tiefsten Überzeugungen, das blendet ihr bewusst aus. Und deswegen lügt ihr euch etwas in die Tasche und ihr meint, sicher zu sein und ihr meint, gerettet zu sein, aber ihr seid es nicht. Ihr da seid es so wenig wie der andere Teil des ehemaligen gesamten Volk Gottes. Und das ist mit diesem Begriff Shiloh gemeint. Das war ein Heiligtum in Israel. Und diese Leute dort haben genau dasselbe Spiel getrieben und Gott hat ihnen genau auch durch Propheten sagen lassen, ändert euer Leben, verlasst euch nicht nur auf Dinge, die ich gesagt habe und blendet andere Dinge aus. Sonst werde ich mich von diesem Heiligtum abwenden und werde euch aus diesem Land herausreißen. Und genauso ist passiert. Und genau dasselbe deutet Jeremia jetzt als Konsequenzen hier auch an. Diese Kraft der Lüge, die gibt es heute natürlich ganz genauso. Dass wir Dinge hyperfokussieren, überbetonen, die richtig sind, und gleichzeitig Dinge ausblenden, die auch richtig sind, die Gott auch gesagt hatte. Zum Beispiel durch Aussagen wie, aber ich bin doch. Und dann kommt irgendwie ein Begriff, der das deutlich macht, dass wir zum Volk Gottes gehören. Aber ich bin doch gerettet. Aber ich bin doch vielleicht getauft. Ja, und das hoffentlich stimmt das. Hoffentlich bist du gerettet, hoffentlich bist du mit Christus unterwegs und hoffentlich bist du getauft als Zeichen dafür. Oder, aber Gott ist doch die Liebe, aber Gott vergibt doch, aber Jesus ist doch gestorben. Ja, das stimmt auch, ohne Frage. Oder solche, die dann so ein Spiel machen mit Vergleichen, aber das machen doch alle. Oder, aber andere sind doch viel schlechter. Ja, das mag schon sein. Aber Gott hat dich dazu berufen, dich nicht an dem zu orientieren, was andere tun, sondern an dem, was er für dein Leben will. Gott hat dich dazu berufen, ein Leben zu führen, was mit ihm unterwegs ist und was sich manchmal so anfühlt, als wenn du mit Pferden rennst, was eigentlich nicht geht. Und es kann genauso sein, dass du und ich, dass wir auf einem Weg sind, dass wir uns eine falsche Sicherheit aufbauen. Und meinen, es ist doch eigentlich alles okay. Und meinen, es läuft gerade so richtig gut. Und dann kommt so jemand, so eine Jeremia-Person und hält dir und mir den Spiegel vor und sagt, stimmt das wirklich? Ist wirklich alles okay? Bist du wirklich so in der Weise mit Gott unterwegs? Oder hast du dir es nur bequem und gemütlich gemacht? Betrifft dich das gerade, lebst du ein aufregendes Leben in diesem Sinne der Berufung durch Gott oder lebst du ein gelähmtes Leben, ein eingelulltes Leben, ein gedämpftes Leben? Dann gibt es noch eine andere Ausprägung derselben Macht, derselben Lügenmacht. Die kann uns nämlich nicht nur dazu bringen, gelähmt und eingelullt zu sein, sondern ganz im Gegenteil, sie kann uns dazu bringen, hochaktiv und schwer beschäftigt zu sein. Wir leben dann kein aufregendes Leben, sondern wir leben ein aufgeregtes Leben. Und da gibt es eben auch diese zwei Bestandteile. Hyperfokussieren, überkonzentrieren auf etwas und ausblenden. Wir hyperfokussieren, wir konzentrieren uns so auf die Dinge, die aus unserer Sicht zunächst zu klären sind. Da gibt es das Thema, da gibt es den Auftrag, da gibt es den Lebensbereich, da gibt es das Ziel, da gibt es das Engagement. Und das muss erst erledigt sein. Da gibt es das Thema, was uns so umtreibt, was wir erst für uns klären müssen, weil wir den Eindruck haben, wir sind nicht sicher, weil wir den Eindruck haben, wir verlieren die Kontrolle ein Stückchen über unser Leben. Es fühlt sich nicht mehr gut an, aber das sollte es. Es sollte sich wieder sicher anfühlen, es sollte sich sicher anfühlen, auch weil wir mit Gott unterwegs sind. Und deswegen suchen wir noch mehr Schutz. Vielleicht dadurch, dass wir uns noch mehr zurückziehen von Menschen oder vielleicht sogar von Gott oder von bestimmten Orten. Oder wir versuchen, die Kontrolle wieder zu gewinnen und die Sicherheit wieder herzustellen durch noch mehr Wissen, durch Aufbau noch mehr Fakten an den richtigen Orten oder durch noch mehr Engagement oder durch noch irgendetwas anderes. Die Lüge vermittelt uns, du bist nicht sicher, aber du hast es in der Hand. Du musst jetzt etwas tun. Und ihr Lieben, das mag gar nicht falsch sein. Das mag sogar richtig stimmen, dass wir gerade nicht sicher sind. Dass unser Leben gerade aus den Fugen gerät. Dass wir fremdbestimmt werden. Dass Mächte und Kräfte in unserem Leben am Werk sind, die wir nicht kontrollieren können. Das kann richtig, die Analyse kann richtig sein. Aber wir hyperfokussieren uns nur darauf, und blenden anderes aus, was Gott auch gesagt hat, dass er unsere Stärke ist, dass er letztendlich die Dinge in der Hand hält, dass seine Kraft in unserer Schwachheit am Werk ist und manches andere mehr. Betrifft dich das vielleicht? Lebst du gerade nicht ein aufregendes Leben im Sinne deiner Berufung, sondern lebst du ein aufgeregtes Leben? Bist du schwer beschäftigt mit ganz vielen Sachen? weil du den Eindruck hast, du hast die Kontrolle verloren und möchtest sie gerne wiedergewinnen. Damals wie heute zeigt Gott uns einen Weg auf, aus diesem Netz der Lüge herauszukommen. Umkehr. Er sagt hier schlicht und ergreifend durch Jeremia, ändert euer Leben und Tun. Das hat auch wiederum zwei Bestandteile. Leben bedeutet hier die grundsätzliche Lebenseinstellung. Die tiefsten Überzeugungen, die Regungen in unserer Seele, die uns dazu bringen, etwas Bestimmtes zu tun, das konkrete Verhalten in bestimmten Situationen. Und Gott beruft dich und mich, Gott beruft uns zu einem Leben, wo beides zusammenkommt und wo beides aufeinander abgestimmt ist, die grundsätzlichen Überzeugungen und auch die konkrete Handlung. Und ich beobachte das bei mir, dass ich häufig genug dann bei den konkreten Handlungen anfange und frage, okay, was soll ich jetzt tun? Was soll ich denn jetzt noch mehr tun? Was soll ich denn jetzt lassen? Soll ich mich noch mehr einsetzen oder was? Soll ich noch mehr Zeit investieren oder was? Sag mir die drei Punkte, die es jetzt gilt zu tun. Was soll ich machen? Aber das ist vielleicht gar nicht unbedingt der erste Schritt. Das ist der leichtere Schritt vielleicht manchmal, weil das Tun können wir beeinflussen. Das Tun können wir trainieren. Wir können uns ein bestimmtes Verhalten angewöhnen. Aber das sagt noch lange nichts darüber aus, ob das, was wir tun, tatsächlich zu unseren tiefsten Überzeugungen geworden ist. Ob das wirklich kongruent ist, ob das wirklich übereinstimmt. Aber wenn wir auf dieser oberflächlichen Ebene bleiben, dann wird jede Verhaltensänderung auch nur oberflächlich sein. Und dann wird es aus Sicht Gottes auch nur das bleiben können. Oberflächlich, flach, eingelullt, schwer beschäftigt. Und das war die Analyse, das war die Botschaft, die Gott seinem Volk durch Jeremia zeigen musste in dem Moment. Ihr seid richtig gut unterwegs, aber auf einer Ebene, die Tiefe noch nicht erreicht hat. Aber ich möchte euch dahin führen. Ich möchte, dass ihr in der Tiefe eures Seins, in der Tiefe eurer Motivation und eurer Ringungen mit mir verbunden seid. Und deswegen müsst ihr tiefer graben und mehr aushalten und nicht gleich mehr tun, sondern, und das ist der erste Schritt bei einer Umkehr, zunächst erstmal stoppen und innehalten, der Lüge entgegentreten. Wenn du also eingelullt und gelähmt bist, dann tritt der Lüge entgegen in der Form, dass du dich weigerst, die kommende Woche genauso oberflächlich, genauso eingelullt, genauso gelähmt weiterzuleben wie die letzte oder wie die letzten. Entscheide dich dagegen. Oder wenn du aufgeregt und schwer beschäftigt bist, gilt genau das Gleiche. Entscheide dich dagegen, einfach so schwer weiter beschäftigt zu sein, wie du es in der letzten Woche gewesen bist. Wenn du merkst, dass das Eingelulltsein und dass das schwer beschäftigt sein nicht das widerspiegelt, was in der Tiefe deines Lebens eigentlich eine Rolle spielen soll. Und dann kommt der zweite Schritt, der Umkehr, nämlich umdrehen. Eine andere Richtung einschlagen. Nicht nur im Tun, sondern eben auch im Fundament deiner Seele. Wage den Blick auf Gottes Berufung für dein Leben. Vielleicht wirklich zum allerersten Mal. Dass du dir vorstellst, wie es sein könnte mit diesem Gott, der dich geschaffen hat. Mit dem Gott, der eine Ewigkeit für dich vorbereitet hat. Mit dem Gott, der die Kontrolle über dein Leben hat. Über diese Zeit, über diese Welt, über diese Gesellschaft, über diese Politik, über diese Wirtschaft, über was auch immer, über diesen Kosmos, dass der Gott dich berufen hat, ein Leben mit dir, ein Leben mit ihm zu führen, was sich so anfühlt, als wenn du mit Pferden rennst. Als wenn du so unterwegs bist, dass du etwas tust, wozu du eigentlich natürlicherweise nicht in der Lage wärst. Spür das mal in der Tiefe deiner Seele, wie so etwas aussehen könnte, wie so etwas wäre, wenn du Gott wirklich das Ja dazu geben könntest oder wieder neu das Ja geben könntest. Und vertrau darauf, dass Christus dieses Leben für dich am Kreuz erkämpft und erstorben hat. Dafür kam er. Und vertrau darauf, dass in der Folge der Heilige Geist die Kraft in deinem Leben ist, die dich dazu in die Lage versetzt, dieses Leben zu leben. In unterschiedlicher Intensität, in unterschiedlicher Perspektive, in unterschiedlicher Art und Weise, mit den Gaben, die er in dir freisetzt. Aber auf jeden Fall so, dass dein Leben Auswirkungen hat für dein Umfeld, für Menschen, die dich beobachten, für Menschen, mit denen du Begegnung hast. Oder wenn du so schwer beschäftigt bist und diese fehlende Kontrolle dein Punkt ist, dann vertraue darauf, dass Christus, der da am Kreuz hing, dein ganzer Halt ist. Wage es zu glauben. Also wage es, davon auszugehen, dass etwas sein wird, bevor du es siehst und erlebst. Wage es, Dinge aus der Gegenwart Gottes so anzunehmen, dass sie in deinem Leben zur Wirklichkeit werden. An welchem Punkt stehst du? Ich habe in der Vorbereitung sehr genau gemerkt, an welchem Punkt ich stehe. Und der ist sehr konkret. Und er fordert mich, konkret heraus zu stoppen und innezuhalten und heute schon und nicht erst morgen etwas anders zu machen. Und das mit den tiefen Regungen meiner Seele zu verbinden. Ich weiß, an welchem Punkt ich in meinem Leben der Lüge aufgesessen bin. Und ich weiß, an welchem Punkt der Text und das Leben von Jeremia mich herausfordert, umzukehren und das zu verbinden. An welchem Punkt stehst du? Und wozu fordert Gott dich gerade heraus? Ich lade dich ein zu einer einminütigen Zeit der Stille. Und wenn du möchtest, kannst du dir die drei entscheidenden Fragen, die ich heute Morgen hier gestellt habe, noch einmal durchlesen und dich für die Frage entscheiden, mit der du weiterarbeiten willst. Die Zeit der Beantwortung ist wahrscheinlich viel zu wenig in einer Minute. Aber du kannst dich fragen, lebst du ein aufgeregtes Leben mit Gott oder ein algengelulltes, gelähmtes Leben? Lebst du ein aufregendes Leben mit Gott im Sinne der Berufung oder lebst du ein aufgeregtes Leben? Welche Lüge musst du stoppen? Zu welcher Botschaft Gottes musst du umkehren? Gott segne dich. Amen.